Lasst uns zu Beginn beten, bevor wir dann mit der Bibelstunde fortfahren. Ich bete dann und bitte den Herrn um Segen. Unser allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns diese Möglichkeit schenkst, heute Abend zusammenzukommen, auch wenn wir wenige sind. Doch dürfen wir zusammenkommen, dein Wort betrachten und wir danken dir für die Hilfe, die du uns gibst. Ohne diese Hilfe, ohne den Heiligen Geist, wären wir nicht imstande, dein Wort auszulegen, es zu betrachten, richtig zu verstehen. Und auch jetzt, mit seiner Hilfe, können wir nicht behaupten, dass alles gesagt sein wird, was über unsere Lippen kommt, und dass das nicht auch mit Schwachheit behaftet ist. Nein, es ist in menschlicher Schwachheit gesagt, aber wir beten, dass du dieses Wort in unseren Herzen deutlich machst, dass wir verstehen, um was es geht, und was du willst, Herr, dass wir die Zusammenhänge erforschen, ergründen können und was für unser Leben mitnehmen. Bitte segne diese Stunde, sei du mit allen, die nicht dabei sein können. Vielleicht verfolgen sie uns mit auf den Bildschirmen, mögest du sie auch dort segnen. Und wir danken dir nochmals, dass du uns verheißen hast, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und dafür danken wir dir, Herr. Stärke uns, gib uns die Weisheit und segne uns. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Wir sind in der Apostelgeschichte. Heute sind wir im Kapitel 9 oder beginnen das Kapitel 9 zu betrachten. Apostelgeschichte ist ein faszinierendes Buch. Da sieht man, wie die erste Gemeinde gegründet wird, wie der Heilige Geist arbeitet, wie die Apostel das Evangelium verbreiten, mit welchen Kämpfen und Schwierigkeiten sie sich auseinandersetzen müssen. Letztes Mal haben wir gesehen, wie der Heilige Geist einen Mann namens Philippus, den Jünger Jesu, gebraucht hat, um einen Kämmerer aus Äthiopien das Evangelium nahezubringen. Und wie schnell doch das Evangelium wirkte, der Heilige Geist diesen Menschen veränderte. Und wie schnell sowas vonstatten gehen kann, dass ein Mensch zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen kann. So dass dieser Mann bereit war, sofort sich taufen zu lassen. Und wie wir lesen, froh des Weges zog. Bisher waren in der Apostelgeschichte Johannes und Petrus hauptsächlich, wurden erwähnt, die dann auf der Bühne treten und Philippus hier, letztes Mal Stephanus, kommt später, glaube ich, ne? Stephanus war auch schon erwähnt, aber bisher war das mehr so Petrus und Johannes, die gepredigt haben und ja, Wunder vollbracht haben. Und jetzt kommt jemand Neues hinzu. Die Überschrift im Kapitel 9 lautet die Bekehrung des Saulus. Wir werden heute zu der eigentlichen Bekehrung gar nicht kommen. Aber lasst uns erstmal den Abschnitt lesen. Ich werde auch nicht ganz lesen, sondern ich werde nur die Verse 1 bis einschließlich 9 lesen, und die weiteren Abschnitte, die lassen wir uns dann fürs nächste Mal. Aber betrachten werden wir aktiv heute oder intensiv nur die zwei Verse, die ersten zwei Verse, nicht mehr. Aber ich möchte, dass wir den Zusammenhang einfach mal so lesen, und ich lese nach der Luther-Übersetzung und genau, danach werden wir es gemeinsam betrachten. Saulus aber, so hieß nämlich der Apostel Paulus früher, schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führte. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nichts sehen und aß nicht und trank nicht. Soweit die heutige Textlesung. Ich denke mal, das ist genug, um ein bisschen den Zusammenhang vor Augen zu haben, weil wir ja sowieso nicht so weit kommen. Wie gesagt, wir werden uns heute nur auf die 2 ersten Verse konzentrieren. Lass uns die ersten 2 lesen noch einmal, damit wir das... Und jetzt lese ich nach der Schlachterübersetzung. Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Also was wir hier sehen, ist, dass Saulus ein Eiferer war, ein Eiferer für Gott und seine Religion. Das erkennt man deutlich nicht nur an diesen Handlungen in diesem Abschnitt, die hier beschrieben sind, auch an seinem Selbstzeugnis, das er später gibt, den Brief an die Philipper. Ich möchte, dass wir das anschauen. Philipper Kapitel 3, die Verse 4b bis 6. Philipper Kapitel 3, Vers 4b bis 6. 4b bedeutet, dass wir in der Mitte beginnen, von Vers 4 und nicht von Anfang. Dieses Zeugnis gibt Apostel Paulus zu dem Zeitpunkt, als er bereits an Christus Bekehrter war und ein Bekennender. Und nur zum Verständnis, es ging ihm damals bei diesem Teil des Briefes um die Warnung vor Rückfall in die Gesetzesgerechtigkeit. Und da schreibt er an die Philipper Folgendes: Wenn ein anderer meint, er könnte auf Fleisch vertrauen, ich vielmehr. Und jetzt zählt er 7 Dinge auf, die ihn als ein Pharisäer durch und durch kennzeichnen. Pass mal auf, was er hier schreibt. Ich kann also vielmehr auf Fleisch vertrauen, denn er sagt, ich bin beschnitten am 8. Tag. Das gehörte sich so für einen jeden jüdischen Gläubigen, er sollte beschnitten werden am 8. Tag. Das hatte er abgehakt. Aus dem Geschlecht Israel. Ja, kein Fremder. Kein Fremder durfte am Gottesdienst teilnehmen nach dem Alten Testament. Vom Stamm Benjamin. Er wusste genau, wer er herstammt. Ich weiß nicht, wo meine Vorfahren herkommen. Ich weiß, wir sind Deutsche, teils holländische Abstammung, aber mehr weiß ich nicht. Der wusste genau. Konnte vielleicht viele Generationen zurückverfolgen und sagte, er ist vom Stamm Benjamin, konnte genau wissen. Ein Hebräer von Hebräern, also ein durch und durch, was bedeutet Hebräer? Abgesondert für Gott. Hebräer bedeutet abgesondert für Gott. Das waren die Menschen, die Gott für sich selbst abgesondert hat, damit sie ihm dienen. Im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, sagte, die also peinlich versucht haben, das mosaische Gesetz und das, was sie dann daraus gemacht haben, zu befolgen. Im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinde, hier gibt es zu. Im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz, untadelig gewesen. Also man konnte ihm nichts vorwerfen. Er hatte eine reine Weste, was so ein Pharisäer haben könnte. Ein wahrer Gläubiger, seiner Überzeugung nach, seinem Glauben nach. Ein Eiferer. Wenn wir also Paulus, warum ich das Ganze auch hier anführe, damals hieß er ja noch Saulus, wenn wir ihn kritisieren wollen, dann müssen wir zuerst diese Hintergründe verstehen, warum er so handelte, wie er handelte, wie wir in diesen ersten Versen gelesen haben in der Apostelgeschichte. Man könnte sagen, Saulus war ein kämpferischer Aktivist. Ihm war es nicht egal, was bei seinem Volk abging, wenn es um die Religion ging. Und ich denke, uns ist es ja auch nicht egal, wenn wir uns als Christen anschauen und sehen, wie die einen Christen und die anderen Christen ihren Glauben leben, und dann machen wir unser Bild davon und denken, naja, ist das richtig, ist das falsch? So ist es doch nicht. Aber egal ist es uns keinerlei. Wenn wir überzeugt sind, dass dieser Weg richtig ist, dann wollen wir, dass die anderen, die sich Christen nennen, auch dementsprechend leben. Also ich muss sagen, der biblischen Weg nach, so wie wir ihn verstehen. Und so verstand es Apostel Paulus. Ihm war es nicht egal. Es ging ihm als ein eingefleischter Pharisäer vor allem darum, dass seine Lehre auch von irgendwelchen Beimischungen sauber, rein gehalten und der Gottesdienst der Juden allein auf den Gott Jahwe ausgerichtet ist. Das wollte er. Und offensichtlich folgte er dem alttestamentlichen Prinzip, also dem Gebot: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Jetzt pass mal auf. Christus hat ja bei vielen Auseinandersetzungen mit den Pharisäern ihnen deutlich zum Verstehen gegeben, dass er im Fleisch gekommener Gott war oder ist. Und diesen Gott haben einige, sogar viele Juden, als den wahren Messias angenommen, und sie haben ihn, in den Augen der Pharisäer war das ja ein anderer Gott, gepredigt, verbreitet, weiter verbreitet die Kunde von ihm. Saulus nun als gelehrter Mann, der sich in alttestamentlichen Schriften gut auskannte, sehr gut sogar, und nicht nur das, sondern er befolgte sie auch, diese Schriften, ließ sich offenbar von den Warnungen Gottes leiten, die Gott durch Mose an das Volk Israel ausgesprochen hatte, bezüglich der falschen Propheten und der Verführer. Und ich nehme an, damit hat Saulus jetzige seine Handlungen gegenüber den Christen begründet. Wir lesen in 5. Mose, Kapitel 13. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit aufschlagen. Wenn nicht, dann hört einfach zu. 5. Mose, Kapitel 13, die Verse 9 bis 11. Wenn dich dein Bruder, der Sohn deiner Mutter, oder dein Sohn oder deine Tochter oder deine Ehefrau oder dein Freund, der dir so lieb wie deine Seele ist, heimlich anstiftet und sagt: Lasst uns hingehen und anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, weder du noch deine Väter, von den Göttern der Völker, die um uns her sind, sie sahen nah bei dir oder fern von dir, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Was hat Gott gesagt? So sollst du nicht einwilligen und nicht auf ihn hören. Du sollst ihn nicht verschonen, jetzt kommt das Krasse, und du sollst kein Mitleid mit ihm haben, noch ihn verbergen. Sondern, was sollte passieren? Sondern du sollst ihn umbringen, unbedingt umbringen, hast Schlachter hier. Deine Hand soll als erste an ihm sein, um ihn zu töten, und danach die Hand des ganzen Volkes. Man soll ihn zum Tode steinigen, denn er hat versucht, dich abzubringen von dem Herrn, deinem Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Hause der Knechtschaft. Wenn wir also in der Apostelgeschichte im Kapitel 9 lesen, dass Saulus mit Drohungen und sogar Morden gegen Christen vorging, dann wohl nur aus diesem einzigen Grund, dass er seinen Überzeugungen konsequent folgte. Er war, wenn man so will, religiöser Fundamentalist, ein Apologet, also ein Verteidiger seiner religiösen Überzeugungen, und zwar kein passiver, sondern es war ein aktiver. Man könnte hier sogar vielleicht von unzerbrechlichen Treue sprechen gegenüber seinen religiösen Überzeugungen. Aber von wegen Treue, also oder unzerbrechlich. Wir wissen, dass er vom Christus persönlich später überführt wurde, hier in diesem Kapitel, ne? Und seine Überzeugungen dann revidieren musste. Aber zu jener Zeit, als er noch Saulus war, wollte er nicht nur davon reden, sondern dass die christliche Lehre ein Irrweg für die Juden ist, sondern er setzte sich tatkräftig dafür ein, dass die Anhänger des neuen Weges, so war die damalige Bezeichnung für diejenigen, die an Jesus Christus geglaubt haben, ausgerottet werden sollen, koste was es wolle. Nun, Lukas gebraucht hier einen Ausdruck, interessant, der beschreibt diesen Eifer, die Christen zu verfolgen. Er heißt, dass er schnaubte gegen die Jünger des Herrn. Dieser Ausdruck kommt nur an dieser Stelle in der Bibel vor, habe ich überprüft. Und ich weiß nicht, wie das zu verstehen ist, dieses Schnauben. Und ob das Saulus nun genoss, die Christen zu verfolgen, so wie man nach sauberer Luft schnaubt, so ja, einatmet oder den Duft einer Edelrose genießt. Wir haben Rosen jetzt im Garten, die blühen, Edelrosen, die riechen so schön. Manchmal so, wenn der Wind weht in unsere Richtung, das ist so angenehm. Oder wenn Sie jetzt im Park spazieren gehen, dieser Duft der Lindenbäume, der ist so angenehm, man möchte da stehen bleiben und so richtig in sich einatmen. So dieser Genuss. Ja, meine Nase pfeift, weil ich Probleme habe mit meiner Nase. Ich weiß also nicht, ob das das gemeint ist, denn das bedeutet ja schnauben in erster Linie, einatmen, inhalieren, dieses Genießen. Oder aber ist es im Sinne zu verstehen, wie das den Tieren üblich ist, dieses Schnauben. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort für sie ist, aber das ist eine andere Bedeutung. So wie etwa die Katzen machen, das können wir jetzt bei unseren Katzen auch gut beobachten, die kleinen Kätzchen. Wenn die was fressen und die andere Katze einfach daher gelaufen kommt und will auch was haben, dann tun sie das so, also zeigen deutlich durch solche Geräusche, dass diese Katze hier nicht erwünscht ist. Wie das nun mit Saulus gemeint ist, weiß ich nicht. Jedenfalls aber wird dadurch die Intensität seiner Missgunst gegenüber den Verbreitern der neuen Lehre zum Ausdruck gebracht. Also das zeigt uns Lukas ganz deutlich. Er war nicht glücklich darüber. Nun, korrekt, wie er war in seinem Verhalten, will er nicht eigenmächtig handeln, haben wir ja gelesen. Er holt sich seine Legitimation, also eine schriftliche Zustimmung und Genehmigung zur Verfolgung der Christen vom hohen Priester. Und obwohl diese seine Tat nicht rühmlich ist, also nicht etwas ist, wofür er später besonders stolz war, verdient sie meines Erachtens doch eine Erwähnung. Und zwar deshalb, weil Saulus hier ganz anders vorgeht als die Juden damals bei der Kreuzigung Jesu. Inwiefern? Sie haben ihn nämlich ohne einen schriftlichen Beweis und ohne eine ordentliche Gerichtsverhandlung zum Tode verurteilt, das wissen wir. Saulus aber lässt sich die Verfolgung vom zuständigen Oberst genehmigen, damit alles ja im Rechten ist, sozusagen. Ja, auch die schlimmen Taten können sozusagen rechter Dinge verrichtet werden. Und ich glaube, er tut das nicht, damit er später den hohen Priester dafür verantwortlich machen kann, sondern aus seiner tiefsten Überzeugung, dass er das Richtige tut, richtig handelt. Ja, und dennoch, damit ladet er Schuld auf sich, trotz seiner, wie wir hier sehen, korrekten Handlung oder wie das hier scheint, korrektes Verhalten. Gleichzeitig macht sich mit ihm eine ganze Kette der Schuldigen bei der Christenverfolgung hier verantwortlich. Und diese Kette reicht vom Hohenpriester, der gab die Genehmigung dafür, über Saulus zu den Vorstehern der Synagogen, in den jeweiligen Städten, in diesem Fall war es in Damaskus, bis hin zu den Leuten, die mit Saulus zusammen reisten, die Christen in Fesseln legten, sie nach Jerusalem abführten und entweder sie gefangen hielten oder sie den Tod überlieferten, ermordeten. Keiner von ihnen war unschuldig. Keiner durfte sagen, er habe als Untergebener nur seine Pflicht erfüllt, indem er den Befehl, dem über ihm stehenden Befehlshaber befolgte. Niemand kann sich aus der Verantwortung ziehen, sich wie Pilatus die Hände im Wasser waschen und behaupten, ich ihm treffe keine Schuld. Und später wird das dem Paulus sehr bewusst. So sehr, dass er sich selbst im ersten Brief an die Korinther im Kapitel 15, Vers 8 als unzeitige Geburt bezeichnet. Und er nimmt Bezug gerade darauf, dass er die Gemeinde Gottes verfolgt hatte. Ob es allen seinen Mitwirkenden genauso bewusst wurde wie ihm, bleibt abzuwarten. Das wissen wir nicht. Wünschenswert wäre es. Also Saulus hatte förmlich eine Jagd nach Christen veranstaltet. Er schnüffelte und suchte nach ihnen wie ein Spürhund. So kommt es mir vor, wenn ich das so lese hier. Ich kann mir die Angst der Verfolgten vorstellen. Vielleicht Menschen, die kürzlich zum Glauben gekommen sind. Sie haben ihre Hoffnung auf den Herrn gesetzt und nun werden sie dafür gejagt. Wie muss es ihnen ergangen sein? Und hier muss man wieder einsehen, dass obwohl es schrecklich war, was Saulus tat, und die Verfolgung, egal welche, ob damals oder die heute auch mancherorts geschieht, die Verfolgung an sich für die Betroffenen keine angenehme Sache war oder ist, sie ist, wie übrigens andere Umstände und Widrigkeiten des Lebens der Christen, oder sie dient einem Zweck. Und wie wir das im Liedern gesungen haben, in den beiden Eingangs, die dienen dazu, die Gläubigen innerlich zu festigen, sie im Glauben standhaft zu machen, so dass sie letztwillig bereitwillig sind, auch, wenn es sein muss, in den Tod zu gehen, um Jesu Willen. Ja, es gab vielleicht auch welche, die keine starken Wurzeln in Christus hatten und dem Glauben sogar abgeschworen haben, aus Angst, nicht verfolgt zu werden. Das kann auch sein. Auch deshalb lässt Gott die Verfolgung zu, um die Nachfolger zu prüfen, ob sie auch ernst mit der Nachfolge meinen. Und damit, das ist bloß nebenbei bemerkt, möchte ich nicht sagen, dass Gott bewusst die Gläubigen zu diesem Tiefsturz führt oder bringt, damit sie einknicken. Das glaube ich nicht. Aber er lässt uns durch die tiefen Teller gehen, damit wir in das Bild seines Sohnes umgestaltet werden. Und das geht nun mal nicht ohne Leiden. Und damit offenbar werde, ob wir wirklich glauben und ihm gegenüber, also Gott gegenüber, die Treue, wenn sein muss, bis in den Tod bewahren. Gut, hat jemand zu diesem einen Punkt, sonst gehen wir weiter, ich habe nicht mehr viel, aber irgendwelche Fragen oder irgendwas, was er gerne hinzufügen wollte?
Ich habe gerade mal im Wörterbuch geguckt, wegen dem Schnauben, aber atmen. Schön. Auf der einen Seite heißt es atmen und schnauben, aber auch einnehmen, einhauchen, begeistern. Mhm. Das bedeutet schon, dass er das, denke ich, mit wirklich einer Begeisterung und einem Elan getan hat, die Verfolgung zu begeben.
Ja, ich habe vorhin, Dankeschön für diesen Hinweis. Ich habe ja gesagt, Spürhund. Die Spürhunde, wenn sie ausgebildet sind, machen es ja gerne. Die tun es ja gerne. Ob um der Sache willen oder ob um den Leckerlis willen, die sie später dann bekommen, keine Ahnung. Mehr Belohnung vielleicht, ja. Aber sie machen es gerne. Sie tun es so und ich denke, Paulus hat es jetzt, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber er wird, wenn er sich selber als Missgeburt oder unzeitige Geburt bezeichnet, wir sprechen von ihm jetzt noch als Saulus, nicht Paulus, ja, hat er wirklich gerne gemacht, denke ich auch, das geht in die Richtung, dass er schnaubte, also ja, wirklich.
Das ist ja auch, wie du gesagt hast, dass er sich dabei, wie du aus dem Alten Testament vorgelegt hast, dachte, er sei im göttlichen Recht und er wandelt nach der rechten Art und Weise. Also er hat sich ja Übereinstimmung gesehen mit dem Willen Gottes und hat es also aus Überzeugung gemacht.
Das werden wir später noch einmal sehen, genau das, genau. In den Briefen hat er das auch, in der Apostelgeschichte hat er das erwähnt. Also jetzt wollen wir uns genau anschauen, wie ging Saulus vor? Was hat er genau getan? Also er fesselte die Anhänger der neuen Lehre, und zwar Männer und Frauen, und führte sie nach Jerusalem ab, haben wir gelesen. Und dort wurden sie dann ermordet oder in Gefängnis gesteckt. Und über das Ausmaß dessen, wie grauenhaft seine Taten gegenüber den Christen wirklich waren, schildert uns Lukas noch detaillierter in Kapitel 26, Verse 9 bis 11. 26, 9 bis 11. Die lese ich gerne auch mit euch. Ich habe zwar auch gemeint, seht ihr, das war seine Überzeugung, ich habe zwar auch gemeint, ich müsste gegen den Namen Jesu des Nazareners viel Feindseliges verüben, was ich auch in Jerusalem tat. Und viele der Heiligen ließ ich ins Gefängnis schließen, wozu ich von den obersten Priestern die Vollmacht empfangen hatte. Und wenn sie getötet werden sollen, gab ich die Stimme dazu. Er war voll dabei. Und in allen Synagogen wollte ich sie so oft durchstrafen, und das ist jetzt das Grauenhafte, durchstrafen, zu Lästerung zwingen und über die Massen wütend gegen sie verfolgte und sie sogar bis in die auswärtigen, Luther sagt, fremden Städte. Also, das reichte ihm nicht nur jetzt hier im Gebiet Jerusalem oder im Damaskus, Syrien, das musste, naja, Syrien war ja schon fremde Stadt. So weit ging er. Das waren also grausame Foltermethoden, wenn Sie so wollen, die Saulus angewandt hatte. In Saulus' Augen, und das müssen wir wieder verstehen, waren die Christen, die Verbreiter der neuen Lehre, Verbrecher, die eine Todesstrafe verdient hätten, weil sie diese neue Lehre verbreitet und viele Anhänger gewonnen haben. Ja, und sie mussten gefesselt werden, damit dieser Gärungsprozess, diese Verbreitung und somit die Abkehr vieler Juden vom Traditionsglauben und den väterlichen Überlieferungen angehalten werde. Das wollte er erreichen. Und später im Kapitel 22 wird er bei seiner Verteidigungslehre für seine Taten gerade stehen und auch bekennen müssen. Noch einmal Kapitel 22, Vers 4 und 5. Ist im Grunde genommen das Gleiche, was er schon sagte. Ich verfolgte diesen Weg bis auf den Tod, indem ich Männer und Frauen band und ins Gefängnis überlieferte. Wie mir auch der hohe Priester und die ganze Ältestenschaft Zeugnis gibt. Von ihnen empfing ich sogar Briefe an die Brüder und zog nach Damaskus, um auch die, welche dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, damit sie bestraft würden. Also er erkennt das hier, ich habe gesagt, er steht dafür gerade, also er bekennt das, er steht dazu, das waren seine Taten, so hat er gehandelt, er Saulus. Und aber die Frage, ist die Verbreitung des Evangeliums überhaupt anzuhalten? Geht es? Wenige Kapitel zuvor wird uns berichtet, dass als es mit der Verfolgung losging, also Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat sich verantworten mussten, sagte ein Gamaliel, ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates, zu den Juden, welche die junge christliche Gemeinde verfolgt, hatte folgende Worte. In Apostelgeschichte 5 lesen wir, Verse 38 und 39. Apostelgeschichte 5, 38 und 39. Und jetzt sage ich euch, lasst von diesen Menschen ab und lasst sie gewähren. Denn wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen ist, so wird es zunichte werden. Ist es aber von Gott, jetzt pass mal auf, so könnt ihr es nicht vernichten, dass ihr nicht etwa als solche erfunden werdet, die gegen Gott kämpfen. Also der Mann im Hohen Rat, auch intelligent, Gelehrter, ich vermute mal, dass dieser Gamaliel vielleicht auch derjenige war, der dann bei dem Paulus gelernt hat. Er wusste, was er sagt. Er ist ein kluges Köpfchen gewesen und kluges Köpfchen hat vielleicht hier nicht eine große Rolle gespielt, sondern diese auch seine persönliche Glaube oder Überzeugung, dass wenn das von Gott kommt, ist das nicht zu vernichten, ist es nicht einzudämmen, das wird sich weiter verbreiten. Und dann hat er ja auch an sie eine Warnung ausgesprochen, sonst werdet ihr solche sein, die gegen Gott kämpfen. Und war so gesehen, also das Vorgehen Saulus gewissermaßen ein Kampf gegen Gott selbst, den er führte. Ja, sein Vorhaben, die Anhänger der neuen Lehre auszurotten, war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Warum? Weil Jesus selber den Missionsauftrag gegeben hatte und dafür sorgte, dass trotz der Vernichtung vieler Christen sie doch noch nicht weniger, sondern mehr wurden. Und das ist ein göttliches Geheimprinzip. Also ich möchte damit ein Beispiel vielleicht deutlich machen. Wir haben bei uns im Garten verschiedene Salatsorten, unter anderem auch Feldsalat oder Rapunzelsalat, wie er sonst genannt wird. Und ich habe neulich etwas, ist mir aufgefallen, dass ich, nachdem ich mehrere Tage hintereinander viele Blätter von diesem Salat also abgezwickt habe, dass sie nicht weniger, sondern mehr wurde. Es wurde irgendwie bauschiger, irgendwie mehr. Das ist auch so ein Naturprinzip, Naturgesetz. Ja, und zum Schluss möchte ich nur hier sagen, ironischerweise wird Paulus später die Gemeinde in Kolossee um Folgendes bitten. Kolosser 4, Vers 3. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin. Interessant. Die Ironie dabei ist, dass Saulus oder aus Saulus, dem Verfolger derer, die das Evangelium verbreitet haben, wird Paulus, der die neue Lehre nun selbst vertritt und verbreitet, nicht nur vertritt, sondern verbreitet. Und er bittet öfter mal um Gebet, dass er das auch freimütig machen kann. Und wird jetzt dafür verfolgt, wie er das gemacht hat. Ja, wir haben in den ersten zwei Versen gelesen, dass er die Leute gefesselt hat. Und jetzt ist er selber gefesselt. Aber an diesem Punkt möchte ich jetzt stehen bleiben. Viel weiter gehen wir heute nicht. Ich habe auch nicht viel mehr, weil ich wusste, dass das wird reichen für heute.